Also auf jeden Fall ist da irgendwie was gekippt. Und das ist wichtig zu verstehen. Das Vertrauen, dass Geld sicher ist, dass diese Regeln gelten und dass die Systeme fair sind, das war weg. Und an diesem Punkt war dann, so glaube ich zumindest, die Menschheit bereit, etwas Neues zu empfangen und auch wirklich Realität werden zu lassen. An diesem Punkt ist Bitcoin entstanden. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Fix the Family und Happy New Year. Heute ist der 3. Januar 2026 und ich hoffe, du bist gut in dieses neue und sicherlich super spannende Jahr gestartet. Und ja, ich wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute und viel Freude und Lebendigkeit und ja, natürlich auch Gesundheit und Glück und alles, was du dir sonst noch so wünschst. Und für den Start ins neue Jahr habe ich länger darüber nachgedacht, wie ich jetzt mit diesem Podcast weitermachen möchte. Und nachdem die letzten beiden Folgen ja so ein bisschen nachdenklicher waren, habe ich mir überlegt, dass ich diesmal ganz pragmatisch quasi starte und dir mal einen Überblick darüber gebe, wie Bitcoin eigentlich begonnen hat, also über die Geschichte von Bitcoin, von den Ursprüngen. Ich glaube, dass diese Geschichte eben wirklich erzählenswert ist und auch positiv ist und deswegen gut zum neuen Jahr passt. Und zum anderen, weil ja heute der 3. Januar ist, passt sie auch gut, denn es gibt sozusagen drei Feiertage in der Bitcoin-Community und einer davon ist eben der 3. Januar. Warum das so ist? Das wirst du jetzt in dieser Folge erfahren und warum das so relevant für dich ist, gerade wenn du eine Familie hast und was überhaupt am Bitcoin so relevant für euch ist, auch das wirst du in dieser Folge erfahren. Wer meinen früheren Podcast Happy Little Souls kennt, der weiß, im Kern ging es immer um Manifestation und um die Frage, wie wir mit unseren Gedanken Realität erzeugen und warum das so ist und wie wir uns das zunutze machen können. Und irgendwann, eigentlich relativ früh, als ich angefangen habe, mich mit diesem Konzept zu beschäftigen, war mir auch klar, dass dieses Erschaffen von Realität durch Gedanken eben nicht nur für uns Individuen gilt, sondern dass es auch ein kollektives Bewusstsein und eben auch ein kollektives Unterbewusstsein gibt. Und dass es Ideen gibt, die langsam reif werden quasi für die Menschheit. Und die lange da sind, bevor sie sich dann wirklich manifestieren, weil dann endlich die Menschheit ja einfach bereit ist. Und ich glaube, dass Bitcoin genau so eine Geschichte ist. Und die will ich dir eben jetzt erzählen. Meistens beginnt die Geschichte von Bitcoin im Jahr 2008. Aber in Wirklichkeit müssen wir viel früher anfangen, denn Bitcoin ist meiner Meinung nach zumindest nicht einfach so vom Himmel gefallen. Es hat eine lange Vorgeschichte. Ich bin ja selbst mit dem Internet sozusagen groß geworden. Das heißt, ich habe die ganze New Economy miterlebt, habe da gearbeitet, meine berufliche Karriere gestartet. Und was eben beim Internet auch oft vergessen wird, ist, dass es nicht irgendwie in den 90er Jahren gestartet ist, sondern auch deutlich früher. Aber wirklich für die Menschheit geöffnet wurde es erst dadurch, dass es die Ideen gab, wie Browser, das heißt die Oberfläche würde für normale Menschen zugänglich, Modems wurden bezahlbar. Und all das hat dann erst dazu geführt, dass es uns normale Menschen quasi wirklich erst erreicht hat. Und ich glaube, dieses Internet war eben auch so eine Manifestation des kollektiven Bewusstseins. Und es musste eben erst ein bestimmter Schritt in der Menschheitsgeschichte gegangen werden, dass wir reif genug dafür waren, diese Technologie zu empfangen und auch zu nutzen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, die damals, so wie ich auch mit dem Internet in Berührung kamen, mehr so diese Möglichkeiten und Chancen gesehen haben und halt auch, ne, dass es dann irgendwann so ein super Hype geworden ist. Aber es gab zu der Zeit eben auch schon Menschen, die sehr früh innegehalten haben und die nicht einfach mitgelaufen sind, sondern sich gefragt haben, was bedeutet das eigentlich langfristig? Was passiert, wenn alles digitalisiert wird, wenn alles globalisiert wird? Und sie haben früh verstanden, dass mit dieser Digitalisierung eben auch Abhängigkeiten und vor allen Dingen auch Kontrollmöglichkeiten entstehen und dass Daten Macht bedeuten und dass wir unsere Privatsphäre quasi nicht mehr schützen können, wenn wir in diesen digitalisierten Systemen unterwegs sind. Und ich meine, Datenschutz ist heute so ein Riesenthema und wir sind alle super genervt davon wahrscheinlich, weil es so überreguliert ist, aber es ist so grundlegend wichtig eigentlich. Denn die Systeme, in denen wir uns jetzt bewegen, diese ganzen digitalen, die prägen unser Leben viel stärker, als uns oft bewusst ist. Und genau für Familien ist das so relevant, sich das anzuschauen und sich das klarzumachen. Unser Leben findet quasi vollkommen digitalisiert inzwischen statt. Ne? Von Behörden, Konten, Verträgen, Versicherungen, Social Media Netzwerken, ne? Alles, was wir tun, ist digital, kontrolliert, dokumentiert und wird eben auch zunehmend eingeschränkt und bietet Angriffsfläche und Möglichkeiten für Missbrauch und eben Freiheitseinschränkungen, weil alles auch zentral organisiert ist. Und das ist ein Punkt, den wir einfach gerne ignorieren, weil es so groß ist, wenn man sich das klar macht. Klar macht das Internet alles irgendwie bequemer, aber wir sind eben extrem abhängig und wir geben unsere eigene Verantwortung ab nach außen. Und diese Menschen, die das früh erkannt haben, die nennt man die Cypherpunks. Ja, also Punks sind ja immer Leute, die einfach außerhalb der Systeme leben wollen. Und das waren eben diese Cypherpunks, die außerhalb der digitalen Systeme schon gedacht haben. Das waren irgendwelche, heute würde man sagen, Nerds, Hacker, Kryptografen, Mathematiker, irgendwelche IT-Leute eben. Und die haben eben früh darüber nachgedacht, was Privatsphäre und Selbstbestimmung wirklich bedeutet. Und die Frage war, wie können wir unsere persönliche Freiheit bewahren, wenn alles digitalisiert wird in zentralisierten Systemen? Und wenn man darüber nachdenkt, dann landet man eben sehr schnell auch beim Thema Geld. Denn wenn das digital ist, und das ging ja damals gerade los mit Online-Banking und so weiter und so fort, dann ist eben auch plötzlich die Kontrolle über die Geldsysteme da. Und das war denen eben früh klar und sie haben angefangen, darüber nachzudenken, wie kann quasi das System so gestaltet werden, dass wir unsere Freiheit behalten. Damals war Bargeld noch das privateste Zahlungsmittel. Du konntest einfach jemanden Bargeld geben, ohne dass irgendjemand Drittes zuschaut und das mitprotokolliert. Das ist übrigens immer noch das meistgenutzte Geldmittel sozusagen für kriminelle Aktivitäten. Heute läuft alles über irgendwelche Zahlungsvermittler, über Systeme, über Banken, über Staaten. Und wie gesagt, haben sich diese Cypherpunks eben früh gefragt, muss das wirklich so sein? Und haben da schon einiges an Versuchen gestartet, einen Gegenentwurf dazu zu entwickeln. Und das ist ganz spannend, denn viele Bausteine, die damals in diesen Experimenten entwickelt wurden, die sind heute in Bitcoin quasi zusammengeflossen. Also da gab es dann DigiCash und HashCash und eCash und wie das alles hieß. Aber es ist halt alles gescheitert am Ende oder hat sich zumindest nicht durchgesetzt. Und ich persönlich glaube eben, dass die Welt noch nicht so weit war zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube einfach, die Notwendigkeit eines solchen Geldsystems war noch nicht dringend genug. Und deswegen hat es noch letztendlich einige Zeit gedauert, nämlich bis zum Jahr 2008. Da ist dann aber das eigentliche Problem tatsächlich sichtbar geworden. Und zwar kam die Finanzkrise. Und wir sprechen heute oft pauschal einfach von dieser Finanzkrise. Und die wenigsten wissen aber, glaube ich, was damals wirklich passiert ist. Ich wusste das auch lange Zeit nicht. Und trotzdem wurde meiner Meinung nach das kollektive, vielleicht Unterbewusstsein, so durch diese Krise beeinflusst, weil das Vertrauen in die Systeme weggebrochen ist. Also, was ist nämlich wirklich passiert? Die Banken haben sich massiv verzockt. Muss man einfach so zusammenfassen. Es wurden Immobilienkredite in großem Stil vergeben, die, und das war absehbar, nicht zurückgezahlt werden können. Und dann hat man die irgendwie gebündelt und mit schicken Ratings versehen und als Wertpapiere quasi wieder auf den Markt geworfen. Das war also nur leere Hüllen ohne irgendeinen Wert. Und die Menschen sind irgendwie drauf reingefallen. Und das Ganze ist halt eine Riesenblase geworden, eine sogenannte Immobilienblase in dem Fall. Und das dann halt irgendwann gekippt. Und kippen heißt, das Vertrauen fällt weg. Und zu dem Zeitpunkt haben dann die Banken angefangen, sich untereinander auch irgendwie zu misstrauen. Und das war dann der Bruch, der entstanden ist. Dadurch, dass die Banken sich nicht mehr vertraut haben, haben sie sich untereinander irgendwie kein Geld mehr geliehen. Und dann ist die erste Bank eben pleite gegangen. Lehman Brothers, hast du sicherlich schon mal gehört. Und dann ist halt so ein Domino-Effekt ausgelöst worden. Und es war klar, dass das wirklich große Bankensystem diese riesen Finanzblase quasi über dem Abgrund hängt. Und wenn das abstürzt, es massive Auswirkungen auf die ganze Welt hätte. Too big to fail. Und deswegen ist was passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Aber es schien vielleicht damals irgendwie der logische Ausweg, nämlich der Staat ist eingesprungen und hat die Banken gerettet. Und der Staat, das ist halt so ein Irrtum, ja, dass nicht irgendwoher kommt dann da das Geld irgendwie und die Banken werden gerettet, sondern der Staat sind wir. Jeder einzelne von uns, der Steuern bezahlt und ne, in diesem System lebt, ist der Staat. Und wir haben diesen ganzen Quatsch am Ende bezahlt. Nämlich, wir haben bezahlt, dass es da Institutionen gab, die von Menschen geführt wurden, die wiederum von der Gier nach Macht und Geld getrieben wurden, sich verzockt haben, verspekuliert haben, verloren haben. Und wir haben die mit unserem Geld und unserer Kaufkraft gerettet. Und das ist ein, glaube ich, sehr wichtiger Punkt, dass es gilt zu verstehen, dass diese großen Systeme gescheitert sind, aber wir und vor allem wir Familien am Ende das bezahlt haben. Und das ist nicht gerecht. Und das ist, glaube ich, das erste Mal so deutlich geworden, dass wir nicht vertrauen können in die Systeme, sondern dass die eben brüchig sind, dass Banken scheitern können. Wer hätte das vorher irgendwie wirklich gedacht? Und dass dann Staaten einspringen, um das Ganze vor dem totalen Kollaps zu retten, aber dass wir eben am Ende die Kosten tragen und nicht die, die die Kosten oder die Verluste wirklich verursacht haben. Und ne, wir haben das bezahlt durch einerseits unser Steuergeld und andererseits wurde eben auch damals schon in großem Maß Geld gedruckt. Das habe ich in der dritten Folge dieses Podcasts erklärt, was das bedeutet. Dadurch ist Inflation entstanden, mittelfristig in dem Fall. Und das bedeutet eben Kaufkraftverlust in unserer Währung. Und das trifft uns ganz direkt. Alles wird teurer, unser Geld wird immer weniger wert und wir als Familien, als arbeitende Menschen, wir leiden darunter. Und das interessiert die da oben anscheinend nicht. Na gut, also auf jeden Fall ist da irgendwie was gekippt. Und das ist wichtig zu verstehen. Das Vertrauen, dass Geld sicher ist, dass diese Regeln gelten und dass die Systeme fair sind, das war weg. Und an diesem Punkt war dann, so glaube ich zumindest, die Menschheit bereit, etwas Neues zu empfangen und auch wirklich Realität werden zu lassen. An diesem Punkt ist Bitcoin entstanden. Am 31. Oktober 2008 wird das Bitcoin White Paper veröffentlicht. Ein Dokument von 9 Seiten verschickt über eine Mailingliste, ne, innerhalb dieser Gruppierung von diesen Cypherpunks, die sich da eben schon die ganze Zeit über solche Ideen ausgetauscht haben und von einem Account namens Satoshi Nakamoto. Der Titel Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Und wir wissen bis heute nicht, wer Satoshi Nakamoto ist. Und deswegen ist das so bemerkenswert und besonders. Da ist also jemand, der sich offensichtlich seit langer Zeit Gedanken macht, der damit den ganzen anderen zusammengearbeitet hat, um ein alternatives Geldsystem zu erschaffen, zumindest erstmal die Idee davon. Und dann geht er aber nicht hin und patentiert die sich oder lässt sich die irgendwie schützen oder sonst was, sondern stellt die öffentlich zur Verfügung, diese Idee, Konzept, dieses White Paper und sagt, Leute, no, das ist die Idee, wie es funktionieren kann, was haltet ihr davon? Und das finde ich halt so einen wichtigen Geist, der sich durch Bitcoin durchträgt. Da geht es eben nicht um die Gier nach Macht und Geld, sondern es geht darum, was zu entwickeln, was die Menschheit wirklich voranbringt. Ja, und dieser 31. Oktober ist eben auch kein zufälliges Datum, sondern es ist der Reformationstag. Und an diesem Tag hat Luther seine Thesen an die Kirchentür genagelt und hat quasi gefordert, die Trennung von Kirche und Staat, kurz runtergebrochen. Und am 31. Oktober veröffentlicht eben Satoshi Nakamoto seine Idee von der Trennung von Geld und Staat. Und das ist tatsächlich schon ein bisschen magisch. Und außerdem ist der 31. Oktober der Weltspartag. Früher hat man noch gespart, da ist man zur Sparkasse gegangen, hat ein Mäusekonto eröffnet, Taschengeld eingezahlt und irgendwie gehofft, dass von den 5% Zinsen man sich später einen Führerschein oder ein Auto finanzieren kann. Ich glaube, diese Tradition ist auch ziemlich in Vergessenheit geraten, weil unser Geldsystem das eben nicht mehr wirklich hergibt. Also aus diesen zwei Gründen ist der 31. Oktober eben so bedeutsam, warum genau an dem Tag dieses White Paper veröffentlicht wurde. Diese Ideen in dem White Paper wurden dann eben aufgegriffen in dieser Mailingliste und in irgendwelchen Foren, was weiß ich, diskutiert und so weiter. Und dann kam der zweite Feiertag in der Bitcoin-Community, nämlich der 3. Januar 2009. Und an diesem Tag wird der erste Block in der Blockchain geschrieben und die ersten 50 Bitcoin kommen in die Welt. Und das ist der sogenannte Genesis-Block. Und in diesem Genesis-Block hat Satoshi auch eine Nachricht hinterlassen, die sehr bedeutsam ist. Er hat nämlich die Schlagzeile von der Titelseite der Times von diesem Tag dort reingeschrieben und die lautet Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Das heißt, wir sind zu diesem Zeitpunkt noch mitten in der Finanzkrise und es wird wieder diskutiert, ob weitere Banken vom Staat gerettet werden sollen. Und dieser Hinweis, der in diesem ersten Block, dem Genesis-Block, dokumentiert ist, der sagt halt ziemlich klar, worum es bei der Erfindung von Bitcoin wirklich ging. Und dass es eben nicht irgendwie nur eine Nerd-Idee war, sondern ernst gemeint eine Antwort auf dieses kaputte Geldsystem. Ja, wenige Tage später hat Satoshi dann auch den Source-Code zu Bitcoin veröffentlicht. Das nennt man dann Open Source in der IT-Welt sozusagen. Und das bedeutet, jeder kann prüfen und kontrollieren, was da eigentlich passiert. Ja, wenn du irgendwie an PayPal oder so denkst, weiß keiner so ganz genau, was da eigentlich abläuft. Bitcoin ist für jeden nachvollziehbar. Jeder kann das verstehen, der sich damit auseinandersetzen möchte. Niemand muss einfach vertrauen oder glauben. Und dieses Prinzip ist vielleicht eines der gesündesten Denkmodelle, die man heutzutage leben kann. Don't trust, verify nennen wir das auch in der Bitcoin-Community. Es geht darum, nicht einfach blind zu vertrauen, sondern immer zu überprüfen, zu fragen. Und bitte, das gilt auch für dich, du musst nicht alles glauben, was ich dir hier erzähle. Bitte überprüf's für dich selber und sieh zu, dass du eine eigene Meinung dazu entwickelst, wenn du dich grundsätzlich natürlich dafür interessierst. Auf jeden Fall nach diesem Veröffentlichung wird dann auch wenige Tage später die erste Transaktion stattfinden. Und zwar schickt Satoshi 10 Bitcoin an Hal Finney, einem Entwickler, mit dem er da offensichtlich sehr eng zusammengearbeitet hat. Und auch das ist ziemlich legendär hier in unserer Community, denn Hal Finney schreibt einen Post, ich glaube auf Twitter, und zwar einfach nur Running Bitcoin. Und der ist halt natürlich inzwischen, ich weiß nicht, also den gibt es, glaube ich, noch, diesen Post, und das ist, wird natürlich extrem gefeiert. In diesem Moment wurde quasi bewiesen, dass Transaktionen stattfinden können, ohne Mittelsmann, ohne irgendeine zentrale Instanz, die das kontrolliert, sondern einfach nur durch Mathematik, Kryptographie strukturiert und geordnet läuft das eben ab. Und das ist der Moment, in dem Bitcoin wirklich geboren wurde. Genau, es kommt dann dazu, dass eben Bitcoin weiter wächst, die Community wächst, das Netzwerk weiter wächst, alles wird stabiler, es werden Fehler ausgebügelt, weitere Ideen wahrscheinlich diskutiert und eingebracht. Und alles läuft aber halt völlig unter dem Radar von Staaten, Banken und so weiter. Es wird irgendwie überhaupt nicht ernst genommen. Und 2010, am 22. Mai, passiert dann der nächste wichtige Schritt für Bitcoin. Das ist in der Bitcoin-Community der legendäre Pizza Day. Denn ein Entwickler namens Laszlo schreibt in ein Forum, ich zahle 10.000 Bitcoin für 2 Pizzen. Und irgendwie ein anderer greift das auf, bestellt 2 Pizzen, lässt die zu Laszlo liefern und erhält dann von diesem Laszlo 10.000 Bitcoin. Und auch wenn es jetzt noch den Weg über eine normale Bezahlung genommen hat, ist es eben das erste Mal, dass ein echtes Gut quasi mit Bitcoin bezahlt wurde. 2 Pizzen, 10.000 Bitcoin. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was Laszlo da heute drüber denkt, aber ich glaube, es ist ihm bewusst, dass er damit wirklich Geschichte geschrieben hat. Und zu Recht wird dieser Tag eben als dritter Feiertag in der Bitcoin-Community gefeiert. Und etwas später, 2011, passiert dann das, was wahrscheinlich mit der wichtigste Schritt für Bitcoin ist, nämlich Satoshi zieht sich zurück. Satoshi verschwindet. Er schreibt diesen Satz, I've moved on to other things. Bitcoin is in good hands an einen Entwickler und das ist das Letzte, was man von ihm hört. Danach hat man nie wieder etwas von ihm gehört. Und das ist so wichtig, denn in dem Moment hat er Bitcoin wirklich dezentralisiert. Vorher gab es ihn als Gründer, als Zentrale, als Anfragemöglichkeit, als Diskussionsmittelpunkt, so stelle ich mir das zumindest vor. Aber in dem Moment, wo er sich rauszieht und verschwindet und sagt, na, hier ist jetzt die Community stark genug, das Netzwerk ist groß genug, ihr tragt das weiter, ihr sorgt dafür, dass es lebendig bleibt, dass es groß wird, dass es sicher wird und dass das Vertrauen in dieses System weiter wächst. Dadurch erst ist Bitcoin zu dem geworden, was es heute ist, nämlich das einzige wirklich dezentrale, begrenzte Geldsystem in dieser Welt. Alle anderen Kryptowährungen sind nicht wirklich dezentral, weil es diese Gründerfigur, Unternehmen, Einzelperson, was auch immer, immer noch gibt. Und deswegen ist Bitcoin so einmalig und wird wahrscheinlich auch für alle Zeiten einmalig bleiben, weil das eben nur einmal passieren kann, sowas. Und das ist einfach super wichtig, dass das passiert ist und deswegen ist Bitcoin eben heute das, was es für uns sein soll. Bitcoin ist keine Instanz mehr, es kann nicht mehr von Instanzen kontrolliert, korrumpiert, manipuliert werden. Es lebt durch die Community, durch das Netzwerk und es ist eine Idee, die da ist und die nicht mehr weggeht. Und das ist der ganze Ursprung dieser Geschichte. Alles, was danach kommt, Wachstum, Krisen, Hypes, Kurse, die rauf und runter gehen, Staaten, die sich inzwischen dafür interessieren, die es als Währung einführen, Unternehmen, die das mit in ihre Bilanz aufnehmen, alles das passiert und ist gerade in den letzten Jahren extrem offiziell, also dadurch ist Bitcoin gerade in den letzten Jahren extrem offiziell geworden. Aber letztendlich ist die Blockchain, der Code und das alles davon völlig unberührt. Das läuft und läuft und läuft. Wir sagen immer gerne auch TikTok, Next Block. mehr passiert da nicht. Und alles andere drumherum sorgt dafür, dass es halt immer mehr im Bewusstsein, im kollektiven Bewusstsein der Menschen ankommt. Es gibt immer einfachere Apps, mit denen man Bitcoin kaufen und verwahren kann. Und alles das ist wichtig, um es eben ins kollektive Bewusstsein zu holen, raus aus diesem Unterbewusstsein vielleicht. Aber letztendlich, der Code, wie gesagt, bleibt, wie er ist und macht sein Ding. Und wir haben im Jahr 2025, also im letzten Jahr, einen Kurs Allzeithoch erlebt von $126.000. Jetzt momentan ist er seit einigen Monaten wieder so um die 80.000, 90.000 Dollar rum. Aber nochmal, wenn man sich das vorstellt, heute am 3. Januar ist Bitcoin 17 Jahre alt. Ist also quasi mitten in der Pubertät, in seiner wilden Phase, wo es darum geht, sich wirklich zu entwickeln, zu sich selbst zu finden und sich auch loszulösen von alten Regeln, Narrativen aus dem Elternhaus und eine eigene Identität zu entwickeln. Da ist Bitcoin gerade. Es ist immer noch unfassbar jung und wir sind alle, die sich jetzt damit beschäftigen, immer noch richtig, richtig früh dran. Und diese Idee, die mit ein paar Leuten begonnen hat, mit einem, der das verschriftlicht hat, diese Idee, und die dann angefangen hat, sich wirklich zu manifestieren, das ist das eigentliche Wunder. Und diese Idee kann, wie gesagt, nicht mehr zurückgenommen werden. Und mit dieser Idee geht es eben nicht nur darum, dass da jetzt ein Geldsystem ist, mit dem man reich werden kann. Letztendlich geht es auch sehr viel um Selbstverantwortung, um Freiheit letztendlich und um die Fähigkeit, Systeme zu hinterfragen. Don't trust, verify. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir zum einen in diesen Systemen leben, dass wir zum anderen unsere Kinder mit in diese Systeme nehmen. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wir uns immer wieder fragen müssen, sollten, dürfen, was wollen wir unseren Kindern eigentlich vorleben? Wie viel Freiheit wollen wir für sie erschaffen und ist eben der Ausstieg aus den Systemen und eben zum Beispiel die Beschäftigung mit Bitcoin ein Weg dahin, eine Zukunft für die Kinder zu erschaffen, die wirklich Freiheit auch verspricht. Und in meinem Podcast Happy Little Souls habe ich ja, wie schon gesagt, immer viel über Manifestation gesprochen und über dieses Wie willst du es stattdessen? Und dieses Wie willst du es stattdessen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Für dich selbst und nicht den Umständen die Schuld zu geben, sondern wirklich zu sagen, ich gestalte mir mein Familienleben, mein Leben generell so, wie ich es wirklich möchte. Und es ist so schwer, diesen Schritt zu gehen, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, weil wir von klein auf in Systeme kommen, Kita, Kindergarten, Schule, dann Ausbildung, Studium, Job, Karriere und wir funktionieren da drin, weil es so vorgegeben ist. Und es fühlt sich vielleicht so an, als wäre es eine freie Entscheidung, aber in Wirklichkeit ist es das doch längst nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal wirklich über diese Grenzen hinausgedacht? Wann hast du das letzte Mal wirklich Verantwortung für dein Glück, deine Lebensfreude, deine Freiheit übernommen? Und diesen Impuls möchte ich dir einfach mitgeben in dieses neue Jahr. Bist du bereit, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen? Und damit auch die vermeintliche Sicherheit, die sich bei genauer Betrachtung, wenn du ehrlich bist, einfach wirklich auch nur als Illusion herausstellt, bist du bereit, diese Sicherheit in Frage zu stellen und damit nicht nur selbst das zu leben, sondern auch deinen Kindern vorzuleben, wie Schöpferkraft, Manifestationskraft wirklich gemeint ist. Damit verabschiede ich mich jetzt und entlasse dich sozusagen in dieses neue Jahr. lass diese Geschichte, diese Magie, dieser Mega-Manifestation für die Menschheit einfach mal auf dich wirken und überleg dir, was du daraus mitnehmen willst. Entscheide für dich, Don't Trust Verify, was sie dir sagen will. Ja, und in diesem Sinne, vergiss nicht, Freiheit ist nämlich eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.